Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Nico Rittenau, Teil 1. Schön, dass ihr heute wieder bei eurem Lieblingspodcast eingeschaltet habt. Danke dafür. Heute machen wir einen kleinen Ausflug, nämlich nach Berlin. Unsere Ann-Kathrin war bei Nico Rittenau in Berlin auf dem 4-tägigen Ernährungsseminar und hat ihn zum Zusammenhang zwischen Klima und Ernährung befragt. Und was das miteinander zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Doppelepisode. Damit ab nach Berlin zu Ann-Kathrin.
Ja, hi Nico, schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist und dass wir jetzt hier gerade in Berlin mit dir reden dürfen. Um dich ganz kurz vorzustellen für unsere HörerInnen, du arbeitest als Ernährungswissenschaftler, speziell im Bereich pflanzliche Ernährung und bist damit sehr erfolgreich, muss man sagen. In der veganen Bewegung bist du als der Experte für Ernährung bekannt und hältst viele Vorträge und Seminare. Du hast zum Thema auch sehr viele Bücher schon geschrieben und bist Bestsellerautor damit. Und auf YouTube kann man sich auf deinem Kanal sehr umfangreich und völlig kostenlos zum Thema Ernährung informieren, das, was ich schon sehr oft verwendet habe. Also vielen Dank dafür. Wie bist denn du dazu gekommen? Erzähl uns mal ein bisschen über deine Laufbahn und wieso unsere Zuhörenden dir überhaupt glauben sollten, was du uns so erzählst.
Sehr gerne. Das eine ist ein bisschen längere Antwort, von daher das andere vorab. Gar niemand soll mir einfach glauben, genauso wie wir auch andere nicht einfach glauben sollten, sondern wir sollten Informationen immer so bekommen, beziehungsweise die dies aufbereiten, sollten das immer so aufbereiten, dass man die Informationen überprüfen kann, weil es ist ja keine Religion, an die man glauben kann oder muss oder soll oder darf, sondern wir sprechen hier über naturwissenschaftliche Themen und natürlich jetzt im Rahmen des Podcasts ist es ein bisschen schwierig, irgendwelche Studien zu zeigen. Ich kann dir die Daten zeigen, aber die Hörer dann natürlich das nicht überprüfen. Aber ich sage jetzt hier im Podcast vermutlich, mal gucken, was deine Fragen sind, nichts zu Themen, über die wir nicht schon entweder Bücher publiziert haben, wo sämtliche Quellen, sämtliche Primärrecherchen auch frei zugänglich sind oder bei den Videos, wo wir die ganzen Stellen einblenden und auch die Studien dann jeweils verlinken. Das heißt, ich würde mir wünschen, wenn Leute die Möglichkeit haben, dass sie stets skeptisch gegenüber allen sogenannten Expertenmeinungen sind, weil wir hatten es ja im Seminar auch, die Expertenmeinung ist ja in der sogenannten Evidenz-Hierarchy, also in der Pyramide, die aufzeigt, wie hochwertig gewisse Informationen sind, ist in der Expertenmeinung ganz weit unten. Was der Experte oder die Expertin machen kann oder auch die Fachgesellschaften tun können und sollen, sind jene hochwertigen Daten, an die wir glauben sollten, aber nicht, weil es eben etwas übernatürlich ist, sondern weil sie gut kontrollierte Studien sind. Die können Experten aufbereiten, den Leuten zugänglich machen, also quasi als Vermittler von der tatsächlichen Wissenschaft hin zu denen, die es eigen interessieren sollte, sozusagen Mittelsmann zu sein und das gut aufzubereiten. Und weil du gefragt hast, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, letztendlich, wie so oft im Leben, glaube ich, bei vielen Menschen, über einen großen Umweg, über mehrere Meilensteine, die ich so überhaupt nicht geplant hatte. Ich komme ursprünglich, wie man vielleicht noch ein bisschen hört, aus Österreich, aus Kärnten, bin in Klagenfurt geboren, habe dann in Wambach Villach die Tourismusschule besucht und hatte eigentlich immer das Ziel, Touristik-Kaufmann/Hotelmanager dann später zu werden und irgendwo auf den Cayman Islands oder so ein Hotel zu managen und mir in meiner Freizeit dann die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen. Die Geschichte habe ich schon sehr oft erzählt, aber ich werde nicht müde, sie zu erzählen. Und im Laufe meines Studiums, weil ich dachte, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich habe dann diese 5-jährige Ausbildung gemacht, habe da Weiterbildungen im Bereich Sommelier, also Wein-Sommelier, Weinkennertum und Käsekennertum und Barkeeping und alles Mögliche gemacht und habe dann bin dann nach Wien gegangen und habe dann Unternehmensführung studiert. Im Zuge dessen bin ich dann aber mit den Fragen in Berührung gekommen, erstmals lustigerweise, also aus meiner heutigen Perspektive kaum noch nachzuvollziehen, wie ich so lange so ignorant durchs Leben gehen konnte und natürlich mitbekommen habe, dass nicht alle auf der Welt so viel zu essen haben wie ich und dass das Schnitzel am Teller natürlich mal was anderes war als ein Schnitzel und vielleicht der Käse auch nicht so ganz freiwillig, also die Milch für den Käse nicht ganz freiwillig zum jeweiligen Verarbeiter kam und so weiter und so weiter. Aber so wirklich Gedanken gemacht haben wir nicht. Aber ich bin dann in Wien, ich glaube damals einer der ersten Berührungspunkte am Stephansplatz, beim Stephansdom mit einem Infostand von der damaligen VGT und dem VGÖ, also dem Verein gegen Tierfabriken und der veganen Gesellschaft Österreich, dort in Berührung gekommen mit den Informationen und wahrscheinlich wie die meisten Menschen, ich hatte gerade wenig Zeit, ich hatte wenig Lust zu diskutieren, ich wollte es auch nicht wirklich wissen, weil Käse ist so lecker und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund hat es dann doch geklappt, dass die mich irgendwie bei meiner Höflichkeit gepackt haben und dann dachte ich, okay, dann höre ich mir das jetzt kurz an und nick das ab und gehe dann weiter. Und das hat mir dann aber nicht so die Ruhe gelassen. Und ich dachte mir so, nee, die haben da sicher nur irgendwelche Extrembeispiele rausgepickt und es gibt sicherlich tollen Käse, den ich essen kann. Okay, dann nehme ich mir halt jetzt die Zeit und beschäftige mich mit dem, damit ich ganz genau weiß, was ich nächstes Mal sage, wenn mir jemand solche Argumente dann entgegenbringt. Und wie so oft zeigte die Recherche auf den ersten Blick so, wahrscheinlich ist das doch etwas weit verbreiteter und wahrscheinlich sind die nicht fehlinformiert, sondern ich einfach ignorant. Und dann war ich in einer Bredouille, weil ich mag Käse wirklich gerne. Ich wäre nicht müde zu sagen, dass ich Käse liebe, ihn aber jetzt nicht mehr esse, aber trotzdem liebe und regelmäßig angenehme Träume von ihm habe und mir wünsche, dass wir zukünftig, und das wird ja auch eintreten, immer bessere Alternativprodukte haben. Das heißt, ich habe nicht aufgehört, Tierprodukte zu essen, weil ich die nicht mochte. Im Gegenteil. Und ich habe einfach aufgehört, weil ich gewisse ethische Grundsätze in meinem Leben verfolge und denke, dass es wichtig wäre, dass wir, wenn wir als Gesellschaft erfolgreich sein wollen, ethische Grundwerte nicht willkürlich in gewissen Lebensbereichen ausblenden können. Weil die meisten sind sich einig, dass im Mensch-zu-Mensch-Verhältnis gewisse ethische Grundregeln gut und wichtig sind und es einfach nicht akzeptabel ist, wenn Menschen das nicht beachten. Dafür haben wir Gesetze. Wenn man gewisse ethische Grundprinzipien nicht beachtet, dann haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass es Gesetze gibt, die das auch exekutieren, dieses Fehlverhalten. Und es gibt aber einige blinde Bereiche in unserem Leben, von denen wir auch sehr profitieren würden auf anderen gesellschaftlichen Ebenen, wenn wir diese blinden Flecken ausgleichen würden. Also nicht nur die Opfer würden sehr profitieren, darum geht es primär, aber ich denke, dass unsere Gesellschaft insgesamt davon profitieren würde. Und lange Rede, kurzer Sinn, weil wir sprechen jetzt über knapp 10 Jahre, die seit diesem einen Tag vergangen sind. Das hat mir nicht so wirklich eine Ruhe gelassen. Ich bin dann über Umwege und Zufälle während den Anfängen meines Studiums in Berlin gelandet für ein Praktikum. Zufällig, weil ich was anderes nicht bekommen habe, beim damaligen Vegetarierbund, stellte sich heraus, die Szene war alle vegan. Habe dann auch gemerkt, okay, ich muss eine Möglichkeit finden, auch meine ethischen Grundwerte auch beim Essen mit mir in Einklang zu bringen und habe mir dann entschieden, auch lange Rede, kurzer Sinn, vegan zu werden und vegan zu leben, hatte aber große Vorbehalte. Ich meine, das war 2013, da gab es auch schon ein bisschen was an Informationen, aber nichts im Vergleich zu heute und vor allem weniger im deutschsprachigen Bereich. Und aus dem Mangel an Informationsquellen, vor allem an meiner Meinung nach seriösen Informationsquellen, wo es nicht nur heißt, ja, du kannst das schon alles machen und das ist alles gar nicht so wichtig, die Tierprodukte. Nee, ich wollte wirklich wissen, ob das geht, vor allem auch, wenn ich das dann irgendwann anderen Leuten empfehlen sollte, auch selbst wenn es nur im privaten Bereich ist, zukünftige Kinder oder was auch immer. Deswegen habe ich angefangen, berufsbegleitend, weil so Online-Ernährungsfortbildungen schienen mir zu wenig tiefgreifend. Wenn ich etwas wissen möchte, dann möchte ich schon genau wissen und das schien mir eine wichtige Lebensentscheidung zu sein, einfach berufsbegleitend neben meinem eigentlichen Ziel, was ich dann schon ein bisschen verändert hatte. Ich habe mich dann mehr in der veganen Gastronomie gesehen und wollte einfach berufsbegleitend eine Ernährungsberater-Weiterbildung machen. So ein Bachelorstudium gibt es ja, kurze Ausbildung zum Ernährungsberater. Ich wollte ein Bachelorstudium machen. Ich wollte das schon wirklich wissen und hatte aber nicht die Idee gehabt, das jemals dann beruflich umzusetzen. Ich wusste auch gar nicht, dass das, was ich heute mache, ein Beruf ist. Geschweige denn, dass da irgendjemand sich jetzt, also ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, alleine jetzt, dass sich 4 Tage Leute teilweise 15 Stunden in die Fähre setzen oder einen Zug oder wo auch immer hin, um herzukommen und dann 4 Tage lang 7 Stunden über Ernährungswissenschaft zu sprechen. Aber ja, ist ein Beruf, kann man machen, freut mich sehr, ehrt mich sehr, wenn Leute da kommen. Und ich habe dann im Laufe des Studiums halt gemerkt, gelernt, die Grundlagen bekommen, um mir selbst Wissen anzueignen, weil natürlich lernen wir wenig im Studium zu dem Thema, aber zumindest die Basics in Statistik, in wissenschaftlichen Arbeiten, und habe dann, um das ein bisschen abzukürzen, im Laufe des Studiums auch erneut wieder durch eine Verkettung von Zufällen, das war auch so nicht geplant, bin aber dann durch eine Verkettung von Zufällen, auch durch die damaligen Kontakte zum Vegetarierbund, der zwischenzeitlich dann ProVeg benannt, in ProVeg umbenannt wurde, auf der Bühne gelandet, auf einer Veggie-Veranstaltung, beziehungsweise ganz genau gesagt sogar die allererste auf der Biofach, gar keine Veggie-Veranstaltung, die allererste war auf der Biofach in München, in Nürnberg, und ziemlich zeitnah danach war ein paar andere. Und was da einfach nur mehr so, okay, mache ich gerne in meiner Freizeit, damals noch ein bisschen mehr mit Kochfokus, weniger Ernährungsfokus, weil er noch im Studium war, später dann auch ein bisschen mehr mit Ernährungsfokus, wurde dann zu einer ernsthaften beruflichen Aussicht erst mehr oder weniger mit dem Erscheinen oder kurz nach dem Erscheinen von meinem ersten Buch Vegan Klischee D, das mit über 500 Seiten und sehr viel sehr tiefgreifender Theorie nicht gerade das Buch ist, das die meisten für einen Spiegel-Bestseller nominieren würden. Entsprechend wenig Euphorie hat das Konzept auch bei den Verlagen ausgelöst, in denen ich das präsentiert habe. Umso lustiger war es dann, als es dann all die Verlage, die es zuerst abgelehnt haben, dann doch in einer neuen Edition bei sich aufnehmen wollten und dann doch andere Bücher machen wollten. Und dadurch wurde es dann eine valide Option für mich zu sagen, okay, mit dem überraschenden Erfolg des ersten Buchs und der Möglichkeit, dass die Leute jetzt zumindest mehr oder weniger einen Fokus auf unsere Arbeit legen, können wir da jetzt auch noch nachlegen. Sind wir ja eh schon jetzt in 2018 angekommen. Vegan Klischee D kam raus im Herbst und hat... Ich kann das selbst sehr schwer beurteilen. Mir fehlt da auch natürlich so ein bisschen der Adlerblick, aber in einem relativ relevanten Medium wurde einmal gesagt, und die Zahlen scheinen da vielleicht auch ein bisschen zuzustimmen, dass mit dem Erscheinen und auch dem Erfolg, den das gebracht hat, so ein bisschen so eine zweite Veganwelle auch mit in Bewegung gesetzt wurde. Ich würde jetzt gar keinen Fall sagen, dass das mein Buch jetzt war, aber es erschien in einer Zeit, wo vielleicht auch andere Sachen günstig schienen. Und plötzlich konnte man dann wieder, weil alle Verlage wollten eigentlich ihre Abteilungen oder ihre Buchprojekte im veganen Bereich komplett abblasen. Es hieß, das ist ein Trend, das war jetzt kurz vorbei mit dem einen Verrückten, der jetzt gerade auf der Flucht ist, und damit war es das dann. Und natürlich wusste jede Person, die sich vegan ernährt, dass es kein Trend ist, sondern dass es eine nachhaltige soziale Gerechtigkeitsbewegung ist, die nachhaltig die Gesellschaft verändern wird. Aber ob und wie das im Mainstream ankommen wird, natürlich, das hat ja niemand in der Hand. Umso schöner finde ich es, dass es jetzt, zumindest nach meiner Sicht, nach knapp 10 Jahren, so sehr im Fokus ist wie vielleicht auch noch nie zuvor und vor allem auch nicht nur im Fokus ist und medial aufgegriffen wird als das ist das neue Ding und das ist irgendwie interessant, aber auch seltsam, und sondern als ernstzunehmende ja, soziale Gerechtigkeitsbewegung wahrgenommen wird, die viele wichtige Fragen stellt, viele gute Antworten auf diese Fragen liefert. Und in den letzten Jahren, seitdem ging halt auch alles sehr, sehr schnell. Das heißt, ich habe irgendwie versucht, mit den ganzen aufkommenden Sachen dann zurechtzukommen. Das sind 6 Bücher veröffentlicht in der Zwischenzeit. Das heißt, meistens so 2 im Jahr. Ich habe dann direkt danach, wie dann klar war, dass das auch ein theoretischen Job werden könnte, auch parallel mit dem Erscheinen von Vegan Klischee, die dann auch noch ein Masterstudium parallel absolviert, promoviert jetzt gerade auch noch im Fachbereich Lebensmittelwissenschaften an der Uni in Bonn, und habe was ein Veganius gegründet oder übernommen und andere Projekte gemacht, viel auf Social Media gemacht, wie du gesagt hast, und hat irgendwie versucht, möglichst viele Informationen bereitzustellen auf möglichst vielen Kanälen, um aufzuzeigen, warum das wichtig ist, dass es gemacht werden kann, aber eben auch, und ich glaube, da unterscheidet sich meine Arbeit ein bisschen von der von anderen Menschen, einen großen Fokus darauf zu legen, was noch unklar ist, wo die Stolpersteine liegen, wo wir noch nicht genau wissen, was potenziell schiefgehen könnte, worauf wir aufpassen müssen, weil es aus meiner Sicht eine der schlechtesten Dinge sein kann, und die halte ich für ein sehr realistisches Szenario, wenn wir nicht wirklich aufpassen, dass aufgrund der sehr offensichtlichen Probleme der Tierhaltung und der kulinarisch mittlerweile ansprechenden Lösungen und des Hypes um die Thematik und der sehr guten, validen ethischen Argumente, wir unser Ernährungssystem umstellen auf das, was man jetzt vielleicht im weitesten Sinne als vegane Ernährung sehen möchte, mit den guten 3D-gedruckten, zellkultivierten oder anderen Fleischersatzprodukten, Käse, Alternativen und so weiter, sodass jeder quasi essen kann, weiterhin, was ihm schmeckt, er oder sie, aber eben halt auf anderen Produktionswege. Und wenn wir aber nicht wirklich genau gucken, dass die Nährwerte dann auch mindestens dieselben, optimalerweise deutlich bessere auch noch sind, wie es die tierischen Produkte jetzt haben, die quasi von alleine ja funktionieren, weil so ein Tier akkumuliert Nährstoffe, weil es das halt als Organismus macht. Aber wenn wir das jetzt neu reformieren, müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und es ist nicht unrealistisch, dass wir das übersehen und dann plötzlich ein Problem erkennen, wenn es aber schon da ist und wenn es schon schwerwiegend ist. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir unsere Ernährung sehr verändern und dann hinten nach drauf kommen, dass nicht alles so war. Und das macht manchmal weniger Spaß natürlich, weil es nervig ist und weil es viele offene, nervige Fragen aufstellt. Aber ich glaube, dass es sich auszahlt. Und ja, so sitzen wir jetzt hier. Das quasi ist die Jetztzeit. Und mal gucken, was in den nächsten Jahren noch passiert. Lange Antwort. Ich versuche mich kürzer zu halten zukünftig.
Ja, danke. Also das ist hier schon mal ein super, super spannender Einblick in dein Leben, das ja wirklich alles andere als langweilig klingt. Du machst einfach so viel. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Da sollst du einfach aus der Hüfte raus antworten, ohne groß nachzudenken.
Alles klar.
Selbst kochen oder essen gehen?
Essen gehen, viel spannender.
Nie wieder Kuchen oder nie wieder Chips?
Nie wieder Chips, Kuchen ist so gut.
Hip-Hop oder Rock?
Hip-Hop auf jeden Fall.
Österreich oder Deutschland?
Deutschland. Ich bin aber Österreicher.
Süden oder Norden im Urlaub?
Süden. Ich liebe Wärme.
Okay, du hast das eh schon ein bisschen angesprochen, diese nachhaltige Ernährung in Bezug auf Klimawandel. Weil Studien und offizielle Berichte zeigen ja sehr deutlich, dass eine Umstellung der weltweiten Landwirtschaft auf eine rein pflanzliche oder pflanzlichere Landwirtschaft die beste Möglichkeit ist, den Klimawandel abzuschwächen und ein nachhaltiges Leben auf unserer Erde zu gewährleisten. Das ist ja schon eine ganz schöne Aussage. Also das hat einiges an Gewicht. Wie kommt denn die Wissenschaft zu diesem Schluss und wie würde denn so eine nachhaltige, also ressourcenschonende Ernährung aussehen?
Die Wissenschaft kommt wenig überraschend anhand der Datenlage zu so klaren Statements. Man ist das vielleicht gar nicht gewohnt, dass man auf Seiten der Wissenschaft auch so klare Statements hat, weil natürlich möchte man als Wissenschaftler immer zurückhaltend sein, alle Eventualitäten einschließen und ist insgesamt in der Kommunikation vorsichtig, aber zum einen ist die Datenlage dahingehend sehr deutlich und zum anderen ist die Zeit auch wirklich knapp. Wenn wir die Klimakatastrophe ernst nehmen wollen und im Rahmen der Möglichkeiten noch etwas die abschwächen wollen, da geht es weniger um Verhindern als um Abschwächen, dann sollten wir in vielen Bereichen was machen. Ich möchte also nicht den Eindruck erwecken, dass mit einer Ernährungsänderung, mit einer Ernährungswende quasi alles gemacht ist. Absolut nicht. Sind ja ungefähr ein Viertel der Treibhausgasemissionen weltweit stammen aus der Ernährung. Drei Viertel woanders her, aber es wäre sehr viel verschwendetes Potenzial, dieses Viertel nicht zu reformieren, weil das könnte man deutlich senken. Und wie kommt man auf das? Letztendlich gibt es ja jene Zahl, die ich schon genannt habe, die natürlich sich von Publikation zu Publikation ein bisschen unterscheidet, aber in etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Ernährung. Und innerhalb dieses Viertels spielt entgegen der Meinung von vielen Menschen Dinge, auf die wir vermeintlich oft achten, wie die Regionalität, also der Transportweg oder die Verpackung und ähnliches, nur eine untergeordnete Rolle. Die haben natürlich auch noch andere Auswirkungen. Bei Verpackung geht es ja nicht nur um Treibhausgasemissionen, aber das ist das Akuteste und das Kritischste. Und darauf sollten wir gucken. Und hier ist die Frage weniger, ist es Bio oder nicht Bio, ist es regional oder nicht regional, sondern ist es tierisch oder pflanzlich, wenn man es einfach haben möchte. Und zukünftig natürlich ist es zellbasiert oder welche Produktionsmethode steht dahinter. Aktuell können wir es noch einfach halten, tierisch oder pflanzlich im weitesten Sinne. Und natürlich gibt es auch hier sehr große Unterschiede in beiden Lebensmittelkategorien. Und wir müssen ein bisschen von Durchschnitten sprechen, weil es ansonsten nicht möglich wäre, das ansatzweise abzubilden. Im Durchschnitt kann man schon sagen, dass tierische Lebensmittel deutlich ressourcenintensiver sind. Und das sollte auch nicht überraschen, wenn man sich überlegt, was es bedeutet, tierische Lebensmittel zu produzieren. Dass das Tier gefüttert werden muss, es trinken muss, das Futtermittel also angebaut werden muss, dann das Tier einige Zeit lebt, das heißt auch nicht nur Ressourcen konsumiert, sondern im Fall der Wiederkäuer Methan ausstößt und andere klimawirksame Gase. Und pflanzliche Lebensmittel natürlich auch Klimaemissionen verursachen, aber eben nur einen deutlich geringeren Teil. Das sehen wir im Durchschnitt. Und es geht natürlich daneben auch noch um Wasserverbrauch bzw. Wasserverschmutzung, um Landnutzung und Landnutzungsänderungen. Aber auch hier die Landnutzung hängt indirekt ein bisschen mit der Treibhausgas-Thematik zusammen, weil je weniger Flächen wir für sogenannte Treibhausgas-Senken, also CO2-bindende Einheiten haben, desto mehr natürlich verschwenden wir an Möglichkeiten, das zu verbessern. Also es geht nicht nur um die Emissionen, sondern auch darum, was wir kompensieren und ausgleichen und binden können. Da spielt die Fläche eine große Rolle. Und es geht natürlich auch um Dinge wie Veredelungsverluste, also wie viel Ressourcen verschwenden wir, wie viel Kalorien geben wir in den Organismus, wie viel kriegen wir raus. Und im weitesten Sinne, weg vom eigentlichen Kernthema, natürlich das Thema der Pandemierisiken, also die zoonotischen Erkrankungen, die Frage der Antibiotikaresistenzen und weitere, machen die Beschäftigung mit dieser Thematik quasi unumgänglich. Aber wir wollen jetzt einmal über das Klima sprechen, weil darum geht es im Ersten. Und es ist von wissenschaftlicher Seite her, beispielsweise durch die sogenannte Eat Lancet Kommission und deren Bericht für die Planetary Diet oder Planetary Health Diet, sehr deutlich, auch sehr einfach verständlich und schön runtergebrochen für alle ersichtlich, wie eine zukunftsträchtige Ernährung aussehen kann, was die Datenlage sagt. Und die Datenlage sagt, wenn wir uns jetzt frei von Ideologien machen, und das sollten wir in der Frage, dass es natürlich nicht darum geht, ist man vegan, vegetarisch, oder mischköstlich, macht man Paleo oder Ketogen oder was auch immer, sondern die Frage ist, wie hoch ist der Anteil an tierischen zu pflanzlichen Lebensmitteln? Und da ist jede Fachgesellschaft und auch die Eat Lancet Kommission sehr deutlich in der Aussage, sehr viel Pflanzen, sehr wenig tierische Produkte, müssen aus ökologischen Gründen absolut nicht alle tierischen Produkte gestrichen werden, aber einige müssen deutlich reduziert werden, einige in der Produktion reformiert werden und wir müssen insgesamt einfach auf so vielen Ebenen etwas verändern. Das ist möglich, es ist jetzt auch nicht so. Also es ist komplex, aber es ist keine Raketenwissenschaft, es ist keine Quantenphysik. Es ist nur das Problem, dass sehr viele Player in diesem Bereich der Ernährung, also von Produzenten über den Einzelhandel, über jene Stellen, die die Konsumenten informieren und bilden, über die Politik, die die Rahmenbedingungen schaffen muss. Also sehr viele Stellen müssen hier zusammenarbeiten und das macht es halt komplex. Naja, wir wissen also, ungefähr ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Ernährung insgesamt. Und der Anteil der tierischen Produkte, den man direkt den Tieren zurechnen kann und die auch schwer zu ändern sind, sind etwa doppelt so hoch wie jene, die man direkt den Pflanzen zurechnen kann, die man ebenfalls zum Teil, aber nicht zur Gänze ändern kann. Das heißt, wir haben mal eine schlechte Grundvoraussetzung für die Tierprodukte, dass sie mal mindestens doppelt so viel Treibhausgasemissionen verursachen. Und da sprechen wir jetzt eben noch nicht über Regionalität oder über Verpackung etc. Um noch ein paar Zahlen vielleicht in den Raum zu werfen, in Europa werden etwa 12-17% der Treibhausgasemissionen direkt aus der Tierhaltung emittiert, beziehungsweise direkt aus der Tierhaltung und indirekt über die Produktion von Herrn Futtermittel. Global gesehen sind es auch so 14-18%, das ist, um das auch ins Verhältnis zu setzen, weltweit, global, sind es mehr Treibhausgasemissionen aus der Produktion tierischer Lebensmittel im Vergleich zum gesamten Transportsektor. Das heißt, alle Schiffe, Flugzeuge, Bahnen etc. emittieren weniger. In Europa ist es etwas mehr, weil wir haben hier noch mehr Verkehr. Aber es ist immer ein großer Teil, den es sich lohnt anzusehen. Und wie so eine, letztendlich, das war ja auch die Frage oder die Quintessenz, die wir herausarbeiten müssen, wie sieht eine zukunftsträchtige Ernährung aus? Wie gesagt, sie wird sehr viel pflanzlich basierter sein müssen. Dadurch muss sie sehr viele Produkte auch aus kulinarischer Sicht, aber vor allem sehr viele Nährstoffe, die wir aktuell überwiegend noch aus Tierprodukten oder zum großen Teil aus Tierprodukten beziehen, müssen dann eben durch richtige Produktionsmethoden aus Pflanzen kommen oder aus Pilzen oder aus Mikroorganismen oder aus Zellkulturen oder aus Präzisionsfermentation. Also da gibt es zukünftig noch ganz, ganz viele Ideen, aber es wird eben nicht mehr aus dem Tier kommen. Das sagt auch, oder das prophezeit klingt sehr nach Nostradamus, das sagt auch eine Publikation von A.T. Kearney voraus. Die Kearney, eine der weltweit führenden Unternehmensberatungsentitäten, die davon ausgehen in ihrer Publikation, dass bereits 2040 60% des weltweiten Fleischkonsums bzw. der Produktion nicht mehr vom getöteten Tier stammen wird, sondern entweder pflanzen- und oder zellbasiert sein wird. Das heißt, wir haben Prognosen, die vielversprechend sind für alle, die sich für die Umwelt interessieren, die sozusagen aktuell noch, wie soll man sagen, eine wirkliche Endzeitstimmung und eine Endzeitsituation vorfinden und sich vielleicht gar nicht vorstellen können, wie man das irgendwie reformieren soll. Aber ich persönlich habe sehr viel Hoffnung in die Menschheit, sehr viel Hoffnung vor allem in die Technologie, die ein Teil der Menschheit hervorbringen wird. Und der wird sehr, sehr viel verändern können. Oder die Technologie wird sehr viel verändern können. In der Vergangenheit war sehr oft mehr leider muss man sagen, für die Menschen sehr oft die Technologie und die technischen Fortschritte, die ethische oder ökologische Probleme entweder gelöst oder zumindest verbessert haben und nicht die Einsicht und das Handeln der Menschen. Aber hey, wenn wir eine Ernährungsweise zukünftig finden können, die kulinarischen Bedürfnisse der Personen befriedigt, die preislich leistbar ist, preiswert ist, die ökologisch vertretbar, also in Einklang mit unseren Ressourcen ist und wenn wir das noch, wir reden jetzt über Umwelt, aber trotzdem sollten wir es nicht vergessen, dass unsere aktuelle Lebens- und Ernährungsweise auf dem Rücken oder auf den Schultern von weltweit 60 bis 80 Milliarden sogenannten Nutztieren stattfindet, die unter katastrophalen Bedingungen gehalten, ausgebeutet und zu Lebensmitteln verarbeitet werden, plus die kaum zählbaren Mengen an marinen Tieren, die wir, während wir sie fischen, auch noch nicht nur sie selbst töten, sondern auch den Lebensraum und damit aber auch unsere Lebensgrundlage. Und all das kann zukünftig besser passieren. Es wird vermutlich nicht in absehbarer Zeit stattfinden, dass Menschen aufhören, Fisch, Filets und Hackfleisch und Eier und ähnliches zu essen. Aber, und das ist das Schöne, es muss nicht mehr zwingend vom Tier kommen. Das Tier als Produktionsmittelsmann quasi ist ein Auslaufmodell. Genauso wie das Pferd als Transportsystem und die Brieftaube als Informationsvermittler und der Waltran als Möglichkeit, um Licht zu machen und ähnliches. Das ist ein Auslaufmodell und genauso ein Auslaufmodell ist eben das Tier. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mehr Pflanzliches, weniger Tierisches, neue Technologien wie Zellkultur, Fleisch oder präzisionsfermentierte Milchproteine werden eine signifikante Rolle spielen und wir werden gar nicht so viel Unterschiede merken. Also keiner muss jetzt Sorgen haben, dass wir quasi die menschliche Ernährung in 20 Jahren gar nicht wiedererkennen, weil wir alle nur noch irgendwelche abgespaceden, was auch immer Leute sich vorstellen, Dinge essen werden. Ich glaube nicht, dass es sich so viel nach außen hin verändern wird, aber es wird sich nach innen sehr viel verändern. Es wird der CO2-Fußabdruck, die generelle Klima- und Umweltbilanz von diesen Produkten deutlich besser werden, weil sie einfach anders produziert werden. Und ich hoffe sehr, mal gucken, dass auch die Informationsbereitschaft bzw. die Ernährungsbildung der Bevölkerung besser wird, weil die auch wenn die Bevölkerung natürlich nicht den Löwenanteil an dieser Veränderung haben muss, das ist auch die gute Nachricht, das ist nicht das Individuum, was jetzt hier sich an abrackern muss, sondern das ist die Politik, die Rahmenbedingungen schaffen muss, es ist die Lebensmittelindustrie, die diese Rahmenbedingungen erfüllen muss und innovative Lebensmitteltechnologien umsetzen muss und es ist natürlich der Konsument, der bereit für die Veränderung sein muss. Oder das ist jetzt nicht so viel verlangt, denke ich, vor allem in Aussicht, was dabei am Spiel steht. Genau. Daher bin ich sehr zuversichtlich, freue mich sehr auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte und denke, dass wir in Zukunft zurückblicken werden auf die heutige Zeit und die vergangenen Jahrzehnte und auch die davorliegenden Jahrzehnte und mit Unverständnis auf das blicken werden, was wir hier geschaffen haben. Ein System, was, wenn man es von außen betrachtet, zum Scheitern verurteilt ist, abstrus, absurd ist, grausam ist, zerstörerisch ist, umweltschädlich ist und das alles nur für relativ wenig, was dabei rauskommt. Aber wir lernen noch, die Menschheit, was so wir haben wir heute auch besprochen, das ist ein schönes Zitat von dem Kollegen, dessen Namen ich gerade nicht auf die Reihe bekomme, wir haben mittlerweile quasi gottähnliche Technologien entwickelt, die uns sehr, sehr viel Macht geben. Wir haben aber teilweise immer noch quasi steinzeitliche Wertesysteme oder steinzeitliche Blick auf die Welt und entsprechend handeln wir leider oft mit unserem neuen Spielzeug nicht sehr verantwortungsvoll.
Ja, stimmt, da hast du absolut recht. Ja, gut, danke Nico. Das war Teil 1 von unserem Podcast. Teil 2 kommt dann nächsten Sonntag.